Guten Morgen. Ich möchte erst mal zwei Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 16. Tut mir leid, eine Rückkopplung. Alles gut. Verse 1 und 2. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreä ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie ist von vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Eine Dienerin, eine Diakonisse irgendeiner Gemeinde in Kenchreä. Hochverdient im Dienst an den Geschwistern. Und diese Dame überbringt offenbar den längsten Brief von Paulus, und zwar an die Gemeinde in Rom. Sie wird in diesem Brief vorgestellt, sie wird empfohlen und es wird würdige Aufnahme und Beistand eingefordert für sie. Okay. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Verse an aus Epheser 2. Aber ich lese das nicht alles vor. Ich erkläre erstmal. Die Gemeinde in Philippi hat Paulus tatkräftig unterstützt. Und zwar hat sie einen Herrn namens Epaphroditus als Bote und Helfer zu Paulus geschickt. Und das hat er wohl auch gut gemacht, aber dann wurde er todkrank. Und dann wurde er doch wieder gesund und hat erfahren, dass die Geschwister daheim in Philippi sich größte Sorgen um ihn machten. Und deswegen wollte er endlich zurück. Und aus genau diesem Grund schickt Paulus ihn auch zurück. Und dann Verse 29 und 30 im zweiten Kapitel vom Philipperbrief. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Okay. Also die Gemeinde in Philippi kennt den Herrn schon und er wird wieder zu ihnen zurückgeschickt. Er bringt den Brief, denke ich. Und dann steht, denn um des Werkes willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Also solche Brüder haltet in Ehren. Das ist jetzt kein Empfehlungsschreiben. Den kennt ihr schon, diesen Epaphroditus. Seid freundlich und respektvoll zu ihm, denn er hat's verdient. Aber eigentlich sind wir im 1. Korintherbrief, ne? Wir sind im 1. Korintherbrief im 16. Kapitel, also ganz am Schluss. Fast ganz am Schluss. Ich fasse kurz zusammen, was da vorher so war. Da war im 10. und 11. Vers, was ganz Seltsames, finde ich. Da steht, wenn aber Timotheus zu euch kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme. Denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Wozu diese Mahnung? Macht ihm keine Angst. Behandelt ihn mit Respekt. Verabschiedet ihn freundlich. Ich will ihn hier lebend wiedersehen. Hallo? Warum muss man das den Korinthern schreiben? Was waren das für Rabauken in Korinth, dass man ihnen so etwas sagen musste? Im nächsten Vers erfahren wir davon, dass Apollos nicht nach Korinth will, zumindest nicht jetzt. Und in Vers 13 und 14 steht, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist uns aufs Schönste ausgelegt worden in der letzten Predigt von Elmar. Ein Lob von Tatkraft und eine Aufforderung zur Liebe. Warum schreibt er das hier? Naja, er hat halt noch ein Anliegen, der Paulus. Ich lese jetzt die Verse 15 bis 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an. In den Ermahnungen der Kapitel vorher hat Paulus immer die ganze Gemeinde angesprochen. Er hat tunlichst darauf verzichtet, irgendjemanden herauszupicken und auf dem besonders einzuklobbern. Er hat keinen Namen genannt, er hat nicht gesagt, diese Gruppe sind die Bösen. Er hat einfach immer von allen gesprochen. Ihr macht das so und so und das kann ich nicht loben und ähnliches. Aber jetzt am Ende erwähnt er einige Leute, namentlich. Und das sind die, die er jetzt zurückschickt. Er hebt lobend einige hervor. Wer ist das? Er spricht vom Haus des Stephanas, also eine Hausgemeinschaft, Großfamilie, Gesinde, Sklaven. Und der Hausherr ist der Stephanas. Und ich denke, das ist auch der, der dann in zwei Versen weiter wieder genannt wird. Stephanas und Fortunatus und Achaikus, das sind die, die ihn besucht haben und den Brief überbracht haben und den Brief von Paulus wieder mitnehmen. So stelle ich mir das vor. Also ich denke, Stephanas und Fortunatus und Achaikus ist eine Teilgruppe von Haus des Stephanas. Es gibt so die Idee, vielleicht sind Fortunatus und Achaikus Söhne von Stephanas oder so. Naja, solche Ideen muss man aber nicht. Sind halt irgendwie Teil von dieser großen Hausgemeinschaft. Und dieses Haus des Stephanas, das war der Erstling von Achaia. Also die erste Frucht steht da eigentlich. First fruit auf Englisch. Das heißt so viel wie, das gehört Gott, das muss man Gott darbringen beim Erntedank. Beim Erntedankfest, das bringt dann Segen für alles, was folgt. Oder dieser Ausdruck wird benutzt, einfach um, jemand ist der Erste. Zum Beispiel, Jesus ist der Erste in der Auferstehung im 15. Aber letztendlich wird es benutzt für Erstbekehrte in einem Gebiet, in einer römischen Provinz. Zum Beispiel in Römer 16 steht in Vers 5, Epänetus sei der Erstbekehrte in Asia gewesen. Das ist der Südwesten der Türkei, also jetzt nicht Mongolei denken oder so, das ist einfach nur da, wo jetzt die Leute gerne Urlaub machen, ja. Und hier haben wir halt dieses Haus des Stephanas und das sind die Erstbekehrten in Achaia, in Südgriechenland. Das lässt so ein bisschen aus, was vorher in Athen schon passiert ist. Also vielleicht ist das ein bisschen ungenau oder so. Soll wohl heißen, die Gemeinde in Korinth hat begonnen durch die Bekehrung dieses Hauses. Punkt. Stephanas war in Korinth wahrscheinlich der erste Christ. Denn normalerweise hat der Hausherr entschieden, wer hier was glaubt. Sicherlich nicht umgekehrt, dass er mitmacht. Na gut, warum sollen sich jetzt die Korinther diesen Leuten unterordnen? Zum einen, was ich gerade gesagt habe, es waren die ersten Gemeindeglieder. Sie wurden von Paulus selbst getauft, steht im ersten Kapitel des Korintherbriefes. Aber das erwähnt er nur ganz nebenbei, geradezu betont nebenbei. Er vergisst sie scheinbar erst und dann sagt er noch im Nebensatz, ach ja, die habe ich auch getauft. Erstes Kapitel, Vers 16. Warum so nebenbei? Damit er diese Parteiung nicht auch noch unterstützt, die da in der Korinthergemeinde sind. Ja, die habe ich getauft. Aber es waren die Ersten. Ja. Man könnte sagen, sie haben Bekenntnisautorität. Sie waren die Ersten. Sie hatten die Entschlusskraft, zu Christen zu werden, als das noch kein anderer getan hat. Sie haben bewiesen, dass sie den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Sie haben inzwischen Erfahrung, Glaubenserfahrung, sind am längsten dabei und sie haben Treue bewiesen. Und sie haben, was man sagen könnte, Dienstautorität. Sie sind bereit anzupacken, freiwillig. Sie haben sich selbst zu Dienern gemacht, steht da, bereitwillig aktiv. Man denkt dann mit und bietet sich an. Sie zeigen Tatkraft und packen mit an, wo es nötig ist. Und schließlich sind sie darin gute Vorbilder. Das wirkt nämlich mitreißend, wenn man solche Leute hat. Es gibt die Richtung vor und reizt zur Nachahmung. Genauso wie Passivität andere Leute passiv macht. Macht Aktivität andere Leute ein bisschen unruhig auf ihrem Sofa. Also, sie haben auch Vorbildautorität. Stephanas und sein Haus haben von sich aus gedient, sind losmarschiert und die anderen sollen sich jetzt einordnen. Das Ganze gibt so ein Bild einer Organisation durch Tatkraft. In Gemeinden treten manchmal Leute hervor, die besonders hingegeben und besonders fähig und besonders motiviert sind. Das heißt nicht, dass sie besonders erfolgreich sind, dass man das messen kann. Im dritten Kapitel ging es um Mission und wie das so funktioniert. Und darin benutzt Paulus das Bild der Pflanzenzucht, dass der eine pflanzt und dann muss gegossen werden. Und Gott schenkt das Wachstum. Das dauert. Also man kann nicht sagen, der hat am meisten Erfolg und der da hat am wenigsten Erfolg, das wissen wir nicht. Danach kann man gar nichts entscheiden. Das kann dauern, was wir tun für den Herrn. Also es geht um aktive Geschwister, die gern und mit Durchhaltevermögen Gott und den Geschwistern dienen. Und Paulus fordert kategorisch, erkennt solche Leute an. Wer dienen will, hat zunächst mal Sympathien und Unterstützung verdient. Jetzt ist natürlich die Frage, waren das irgendwie Älteste? Oder waren das Diakone? Naja, jein. Also eigentlich nicht. Denn in den ganzen Briefen, weder im ersten noch im zweiten Korintherbrief, wird das erwähnt. Es kommen überhaupt keine Älteste vor, keine Diakone, nichts. Es werden keine Ämter erwähnt. Aber die fungierten doch wie Älteste und Diakone. Oder nicht? Wie soll man denn diese Tätigkeit, diese Handlungsweise anders ansehen, anders verstehen? Und da machte es bei mir so ein bisschen Klick. Korinth ist überall. Vielleicht ist das hier in Bremen ja auch so. Wir haben die Situation, dass wir meinen, dass die Anforderungen an Älteste und Diakone, die wir im Neuen Testament lesen, nicht von genug Brüdern erfüllt werden. Man braucht ja mindestens zwei, das ist schon mal klar. Älteste. Also, wie gehen wir damit um? Wir arbeiten an der Reifung der Gemeinde und hoffen, dass es bald mal soweit ist. Und zwischendurch, bis dahin, was machen wir da? Ist unsere Gemeinde ohne Führung? Nein. Es gibt bei uns Gott sei Dank Geschwister, die sich dem Dienst verschrieben haben. Geschwister, die mit anpacken. Und genau so soll es sein. Und das sollte nicht abgewürgt werden. Und sollten wir mal Älteste einsetzen, dann werden die sicherlich nicht das Engagement anderer bremsen, sondern fördern. Ich kam zu dem Schluss, wir sind gar keine so seltsame Gemeinde. Unternehmen ist scheinbar doch besser als unterlassen. Meine Meinung ist, wer arbeitet, hat zunächst mal recht. Wenn es mir zum Beispiel zu Hause zu bunt wird, mache ich einfach. Und dann muss ich manchmal hinterher hören, aber das macht man ja ganz anders. Aber dann muss ich sagen, naja, dann komm mir doch beim nächsten Mal zuvor. Also grundsätzlich hat jemand, der etwas tut, erstmal recht, finde ich. Erstmal einen Vertrauensvorschuss verdient. Über Möglichkeiten der Gemeinde zu dienen, hat Paulus sehr viel geschrieben in diesem Brief. Also auch sehr viel über Geistesgaben, Kapitel 12 mal so grob. Fähigkeiten und Interessen. Und er betont wieder im Interesse der Einheit und des Zusammenhalts, dass alles wertvoll ist, was die Leute da tun. In der Unterschiedlichkeit liegt der Vorteil für den Leib Christi. Offensichtliches und Verborgenes. Karitativ, wenn man so will, verwaltende Tätigkeiten, missionarisches. Stilles Gebet, ein Telefonat, Putzdienst, Arbeiten mit Kindern. Was den Leib Christi erbaut, ist gut. Aber da gibt es dann natürlich ein Problem, oder? Mögliches Problem. Zum einen Ehrgeiz und Anmaßung. Kann es sein, dass jemand sich in den Vordergrund drängeln will? Na klar, kann das sein. Muss man drüber reden. Ist alles, was wir tun, immer gut? Ich bin froh, wenn mal was gut ist. Also natürlich müssen wir darüber reden, ne? Kann es sein, dass Aktionismus um sich greift, dass Murks entsteht? Na klar. Aber besser als nichts tun, denke ich. Die Passiven dürfen nicht der Maßstab sein, würde ich mal Paulus interpretieren. Die Gefahr der Passivität und des Stillstandes ist größer. Paulus ermuntert zum Dienst. Ich habe gerade vorgelesen, den 13. Vers, also 1. Korinther 16, Vers 13, sei mutig und sei stark. Wer viel tut, macht halt aber auch Fehler. Und trotzdem ist das richtig. Paulus argumentiert für die Anerkennung von Geschwistern, die sich was trauen. Warum schreibt er das hier? Zum einen kann sein, dass er irgendwie diese Organisationsform legitimieren will, ja, gut. Besser als ein chaotischer Haufen, so wie die Gemeinde zu sein schien. Nur kurz, was hat er empfunden bei diesem Besuch? Er freute sich riesig. Paulus vermisste die Korinther. Das Wiedersehen war herzlich. Endlich mal Entspannung im alltäglichen Kampf. Ich lese mal 1. Korinther 16, Verse 8 und 9. Ich, Paulus, werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also Ephesus war für Paulus sehr anstrengend. Es war nicht einfach angenehm oder einfach, sondern schwierig. Er war da aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Spaß. Und da hinein kamen die alten Freunde aus Korinth, die Erstbekehrten. Die kennt er seit Jahren. Die alten Freunde aus Korinth. Eine wundervolle Vorstellung ist das. Wie sie sich in den Armen liegen und die sprechen über die alten Erlebnisse, die gemeinsamen Bekannten und tauschen Nachrichten aus. Ich habe kürzlich ein Interview mit einer Ärztin aus New York gehört, die monatelang sozusagen im Ausnahmezustand gearbeitet hat. Und was hat ihr geholfen, durchzuhalten? Sie sagt, Telefonate mit der Familie und Care-Pakete. So Pakete mit Nachrichten drin und Süßem und Socken, die sie dann tragen sollte bei der Arbeit und so. Und das Beste waren die selbst gemalten Kinderbilder. Also wenn du dich fragst, warum mache ich das hier alles eigentlich, dann ist es gut, dich mit deinen alten Freunden zu treffen und selbstgemalte Kinderbilder an der Wand zu haben. Nee, am Kühlschrank macht man das ja. Da hat jeder so Magneten. Ne? Also Paulus schließt seine alten Freunde in die Arme. Er ist total froh darüber, wieder Nachrichten aus Korinth zu bekommen. Deswegen schreibt er dann, sie haben meinen und euren Geist erquickt. Den Korinthern wird auch warm ums Herz, wenn sie wissen, dass es Paulus gut geht. Wollen wir mal hoffen. Und die Zurückreisenden trösten dann die Korinther und sagen ihnen, der hält durch, alles ist gut, liebe Grüße. Und hier ist ein Brief von ihm. Welch ein wichtiger Dienst. Das Ganze ist aber auch eine Vorbeugung gegen mögliche Vorwürfe, oder? Die haben auf eigene Faust gehandelt. Ich wollte gar nicht, dass die reisen. Das war eigenmächtig. Die haben uns bei Paulus angeschwärzt. Wenn die Gemeinde in Korinth diesen Brief liest, dann könnte es sein, dass einige sauer sind auf diejenigen, die den überbracht haben. Was habt ihr dem dann erzählt? Und Paulus schreibt hier, die haben genau richtig gehandelt. Die haben genau richtig gehandelt. Die Korinthergemeinde hat nämlich Fragen formuliert, in einem Brief sicherlich, und Stephanas hat den überbracht und Paulus hat dann einen Antwortbrief geschrieben. Und der war schwer verdaulich. Aber Stephanas und Fortunatus und Achaikus haben nichts falsch gemacht. Gut gemacht, ihr drei. Auf solche Leute sollt ihr hören. Vers 18. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an. Sie sind wahre Folger, Nachfolger Jesu. Er blieb nämlich auch nicht fern. Und er hat auch nicht nur beobachtet. Er hat kraftvoll gehandelt, als er als Lamm am Kreuz gestorben ist für uns alle. Also, was soll man sagen zu diesen paar Versen? Stephanas wahrscheinlich besser, et al., also die anderen, waren herausragende Brüder und die hatten Autorität, dadurch, dass sie sich früh bekehrt haben, dass sie dienstbereit waren und hatten dadurch auch Vorbildfunktion. Und sie trösteten Paulus in schwerer Zeit und Paulus lobt sie in höchsten Tönen und bittet um freundliche Wiederaufnahme. Und die Geschwister in Korinth sollen sich auch zukünftig an solche Leute halten. Diese drei und andere Leute, die auch so handeln. Also Paulus arbeitet dagegen, gegen die Parteiungen und die Respektlosigkeiten innerhalb der Korinther Gemeinde an. macht Timotheus keine Angst. Es ist immer noch ulkig, oder? Wenn Phoebe in Rom ankommt, wird sich vorgestellt, empfohlen, soll freundlich und respektvoll behandelt werden. Und wenn Epaphroditus wieder in Philippi ankommt, dann soll man ihn freundlich empfangen und respektieren, denn er hat es nur wirklich verdient. Und so ist das auch mit Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Mehr noch, sie sollen alle behandelt werden, also alle Leute sollen so behandelt werden, die bereitwillig der Gemeinde dienen. Jesus nachzufolgen heißt also, mutig zu beten und mutig die Bibel zu erkunden und mutig auf sich selbst zu beziehen und mutig zu sprechen und mutig zu handeln und so weiter und so weiter. Tu was für die Gemeinde. Diene dem Herrn. Und orientiere dich an solchen Leuten, die das tun. Die Autorität unter Christen erwächst also unabhängig von Ämtern aus Mut, Entschlusskraft, Treue und Bereitschaft zu dienen. Danach sollten wir alle streben und dazu ermutigen. Danken wir also Gott für Phoebes und Epaphroditus und Stephanasis, beten für sie und lassen uns mitreißen von ihrem vorgelebten Glauben. Sie sind gute Nachfolger Christi. Und das wollen wir ja auch sein. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.